Wir müssen entscheiden, was wir mit der Zeit anfangen wollen, die uns gegeben ist. Johannes?
Boah, sehr schwer heute.
Keine Ahnung. Guter Film. Ich helfe dir kurz. Super guter Film. Das ist natürlich keine große Hilfe erstmal. einer meiner Personen, also ich feiere die Film, muss sagen, die Filmreihe. Und es gibt ein sehr berühmtes Zitat, welches auch auf die Frage, Johannes, wann kommst du heute Abend aus dem Bukowski zurück, würde dieses Filmzitat auch zutreffen. Okay? Pass auf, das heißt,
okay.
Erwartet mein Kommen beim ersten Licht des fünften Tages, bei Sonnenaufgang, schaut nach Osten.
Ah, da, ich wäre dabei.
Echt?
Daniel, das bitte.
Herr der Ringe, aber die zwei Türme?
Sehr richtig, Herr der Ringe, die zwei Türme. Und
hey,
damit
nicht schlecht.
Heißen wir euch ganz herzlich willkommen zum Weich rein, hart raus, der Pack, Genuss und Lebensfreude Podcast von mit den
Wild Bakers.
Nice. Herr Schneider, großer Respekt.
Ja, haben wir gut hingekriegt. So, liebe Fangemeinde, liebe Freunde des gepflegten Podcasts, heute sitzen wir wieder in altbewährter Runde zusammen. Mir gegenüber Daniel Schneider, komplett angezogen und am Mikrofon in Bad Friedrichshall, Johannes Hirt. Johannes, wie ist die Stimmung?
Endlich haben wir es hinbekommen, oder?
Ja, heute war so ein Tag der vielen Versuche, ne? Hat sich so den ganzen Absolut. Tag so durchgezogen.
Und ich finde, so gut, wie es sich heute anhört, euch mit euch zu plaudern, aus dieser Entfernung hat es sich noch nie angehört.
Ist qualitativ jetzt unsere beste Folge, bei der wir nicht zusammensitzen.
Ja.
Gut, Johannes. Wir haben in letzter Zeit sehr viel Zeit miteinander verbracht, deswegen ist ja die Frage, so wie deine Woche war, völlig überflüssig, weil ich ja bei 80% behaupte ich dabei war. Aber hast du mir...
Deswegen, wir haben auch den gleichen Shit auf dem Weg, oder?
Weil ich... Unser Oh ja. ja, und der Dani,
die, eigentlich haben wir sogar alle drei die gleichen Shit auf der Weg.
ja, oder? Ein Shit auf der Weg. Ja, da müssen wir vielleicht kurz ein bisschen erzählen. Ich weiß nicht, Johannes, ich würde da jetzt ungern alles teasern, weil es betrifft ein bisschen die Südbug und unsere große Bühnenshow auf der Südbug, die den klangvollen Titel hat: Es läuft wie geschmiert. Und für diese Show haben wir Rezepte konzipiert und eins dieser Rezepte wurde auch für einen Dritten, einen Partner, wurde das filmografisch festgehalten, was dann Daniel sein Job war. Und dieser Dreh war einfach irgendwie ein bisschen verflucht. So richtig gut geklappt hat es nicht.
Nein.
Und er war verdammt lange.
Ja, also erstmal haben wir zu spät gestartet, dann haben wir ewig gebraucht, um Setup zu machen. Dann haben wir gemerkt, wir haben keine Jacken, die Sponsorenkriterien erfüllen. Da musste man noch so ein paar Namensschilder drucken auf so Preisschildkarten. Und das eigentlich der größte Fuck-off war eigentlich, dass das Gebäck dann nichts geworden ist.
Und deswegen haben wir eigentlich schön fand ich auch den Moment, wo ich gesagt habe, und bitte, der Hannes stand vor deiner Maschine und meinte, wie bedient man das jetzt?
ja.
Okay, muss man dazu sagen, der Hannes, ich habe in meiner Maschine eine sogenannte Rollfix. Rollfix ist sowas wie ein riesiges Wellholz, könnt ihr euch vorstellen, also für die Nicht-Bäcker, das ist sowas wie ein riesiges Wellholz. Und die Rollfix hat auch noch den charmanten Benefit, dass man da so Programme hinterlegen kann. Und Johannes ist eher so der Oldschool-Plunderteig-Ausroller-Typ. Was?
Bei mir gibt's nur so klassische Fußpedale, weißt
du? Ja, nee, bei uns nicht mehr. Und dann gab es halt diese Szene, wo der Dani das hier filmografische Höchstleistungen à la Steven Spielberg festhalten wollte. Und Johannes stand vor meiner Maschine und wusste nicht so richtig, wie das so funktioniert. Und hat dieser Sensor halt auch nicht funktioniert, hat er nicht gegriffen.
Der ganze Teig und dann geschosselt, gell.
also letztendlich habe ich, es waren so 10 Minuten und da ich 4 Kameras mitlaufen lassen habe, hatte ich jetzt so 40 Minuten an Material, wie Hannes und Jörg ratlos um eine Maschine stehen.
Ja, war nicht unser Bestes.
Ja.
Vielleicht wollen wir dann im Umkehrschluss sagen, also das war so das Unglücklichste in der vergangenen Woche. Hannes, was war so das Beste für dich in der vergangenen Woche? Okay, dann überbrücke ich das mal schnell und ich erzähle eine kleine Anekdote aus meiner Woche. Ich bin ja dann quasi vergangene Woche, nachdem wir diesen Dreh gehabt hatten, bin ich ja dann nach Weinheim gefahren am Dienstag zu der Prüfung der österreichischen Brotsommeliers und das war für mich dann, also das hat viel Freude gemacht, weil es echt viele gute Kollegen wieder waren, aber hier auch diese Prüfung im Handlungsfeld 6, die ja im Prinzip auch diese Brotbeschreibung wieder ist. Die war durchaus herausfordernd für mich. Nämlich habe ich 2 Wochen davor ja den internationalen Brotsommelier-Kurs geprüft auf Englisch. Und mein Englisch, ne, ist not the best. Aber es war auf jeden Fall einfacher zu verstehen, wie das harte Österreichisch. Es war durchaus anspruchsvoll, dann diese Prüfung abzunehmen. Aber waren coole Kollegen, hat dann auf jeden Fall auch viel Freude gemacht.
Ja, aber da tatsächlich kann ich das auch als mein Best abstempeln sozusagen, nämlich der Besuch von 2 österreichischen Brotsommelier-Kollegen, die auf dem Heimweg bei mir gehalten haben. Ja, liebe Grüße hier an dieser Stelle an die Nathalie Frühwirt und den Christopher Lang. Das war eine schöne Stunde, die wir da verbracht haben. Den habe ich meine Bäckerei gezeigt und auch noch unser Brotcafé und das war ein guter Austausch, hat Spaß gemacht.
Sehr gut, also das waren ereignisreiche Wochen für uns. Ich denke, da könnte man noch einiges erzählen und noch viel, viel weitermachen. Aber ich möchte das nicht mit so trockener Kehle machen. Und ich bin besonders stolz auf Daniel, der es jetzt mal geschafft hat, seinen Kühlschrank einzuschalten. Er hat es zwar immer noch auf dem schwäbischen 12-Grad-Modus oder sowas. Also das Bier ist nicht wirklich kalt, das er mich hier kredenzt. Aber es ist zumindest mal ein nicht warmes Bier im Hause Schneider, das nicht abgelaufen ist. Damit ein Zwischenapplaus für Daniel. Gibt's einen kleinen
Applaus-Button? Doch, du hast die bei dir. Tatsächlich.
Kann ich die mal ausprobieren?
Ja klar, spiel los.
Wo muss ich drücken? Ist es das hier, Festplatte löschen? Ist das der Knopf? Okay, ja, also ich habe jetzt hier ein Bier. Muss zu meiner Verteidigung sagen, also ich möchte dann jetzt auch nicht zu viel loben, weil es jetzt in der Tat kein Bier von ihm ist, sondern ein Bier, das ich hier mal deponiert habe. Er hat nur geschafft, es nicht ablaufen zu lassen und dass es halbwegs trinkbar ist in der Temperatur. Und zwar trinken wir nämlich ein Fiedler Bockbier. Und das ist ein schöner halber Liter Kolben, Johannes. Und wie es für ein Bockbier üblich ist, auch mit ordentlich Umdrehung. Sehr schön. Heißt, ich trinke jetzt hier ein dunkles Starkbier. Ich werde mal hier den ersten Schluck nehmen und dann kannst du vielleicht berichten, was du denn parallel zu mir 120 Kilometer entfernt in Bad Friedrichshall dir reinpfeifst.
Ich habe mir gerade so eine schöne Handgranate geöffnet, nämlich ein Löschzwerg. Und das ist ein schön würziges, helles Bier. Das gibt es auch in unterschiedlichsten Varianten. Und ja, das Markante letztendlich daran ist, dass es so diese Bügel hat zum Öffnen, dass man so, ja, so eine Kappe runterzieht. Und ja, ich finde Löschzweig ein sehr, sehr leckeres Bier. Die haben auch schon einige Preise abgeräumt, die Brauerei. Und finde ich echt ein richtig gutes Bier. Nur 0,33 in meinem Fall. Aber ja, zum Wohl, mein Freund.
Dann ein digitales Prosit an dieser Stelle. Ich habe den ersten Schluck schon genommen und es ist, wie gesagt, dunkles Bier. Es ist stark malzig und ich tue mir mit diesen Bieren auch immer so ein bisschen schwer. Ich finde, wenn das so malzig ist, ist es immer so nicht so richtig erfrischend. Ne? Geht es dir auch so?
Ja, dann ich weiß genau, was du meinst. Aber da muss man eigentlich 2 dann trinken, dann wird es schon wieder besser.
Ja, das jetzt stellen wir uns wieder vor das Problem, dass ich im Haushalt von Daniel Schneider bin, wo es im Prinzip nur normal gar kein Bier gibt, bis eben dieses eine, das es selber mitbringen muss. Also ich will jetzt nicht sagen.
Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass ich eine durchaus vorzeigbare Whisky, Rum und sonstige Sammlung habe und halt mal leider selber kein Bier trinke.
Ja. Naja, nun dann. Ja, aber lieber Jörg, wir waren ja diese Woche noch gemeinsam unterwegs auch. Wir hatten ja eine kleine Sichtungstour. Wir haben Öfen begutachtet im schönen Allgäuer Raum und wir haben ja letztes Mal schon ein bisschen angedeutet, dass was Großes bei uns ansteht und haben das letztes Mal ja nur so angerissen. Ich denke, da können wir heute ja ein bisschen mehr noch erzählen davon, denn wir sind ja schon relativ auch konkret jetzt in den Planungen.
Absolut, vielleicht räumen wir kurz noch mit diesem Trip ins Allgäu auf. Wie du schon richtig sagst, wir wollten ein paar Bäckereien anschauen und fandst du nicht auch, dass diese Schlossbäckerei, ich weiß nicht mehr, wie dieser Ort genau hieß, Nähe Füssen.
Schwangau,
ja, danke. Das war schon nice, oder? So, das war ja so ein Hofgut mit Brauerei und Bäckerei und alles relativ modern gemacht und immer mit Blick dann schön aufs Schloss. Das hat schon, also hat schon Aufenthaltsqualität gehabt. Also kam so kurz mega. Urlaubs-Vibes kamen da so durch. Oder?
Absolut, also ich denke, solche Konzepte, die funktionieren 100% und Tatsächlich hat ja auch dann eine andere Kollegin, die wir besucht haben, die Christel, die hat uns ja auch dann gleich, auf, als sie gemeint hat, ob wir noch was essen wollen, hat sie uns dann gleich die Empfehlung ausgesprochen, dass wir doch dorthin gehen sollen. Aber sie wusste nicht, dass wir da schon waren.
Ja,
ja, aber in der Tat ging es bei der Tour darum, verschiedene Ofensysteme anzugucken und ja auch entsprechende Maschinen, die oder Portionierer, Teigteiler, die wir in unserem Ladenkonzept sozusagen gebrauchen können. Und auf dem Rückweg sind wir dann noch in Kempten gehalten, gell, bei einem Sommelier-Kollegen von dir. Das war eigentlich auch ganz nett.
Ja, Grüße gehen raus an den Brotsommelier Andreas Speiser. Mit dem haben wir dann im Storchennest noch Mittagessen und ein helles Trinken. Das war eigentlich ein schöner Ausflug. Ne? Also ich, wie gesagt, so, ich habe diese, finde die Region, die kennt man ja so, kommt man ja schon mal hin, aber unterschätzt, ne? Also da kommt für mich als Urlaubsziel so irgendwie nie in Frage. Ich frage mich nur, wieso, ne?
Also kam das. Stimmt eigentlich mal so schnell dort, gell?
Ja?
Eigentlich ist man ja auch schnell dort.
Absolut. Ja, war auf jeden Fall relativ nice. Und Johannes, du hast jetzt das Teasering angefangen, dann bringst du auch zu Ende.
Ja, also jetzt können wir ja mal raushauen, weswegen wir in letzter Zeit immer wieder solche ja, ominösen Andeutungen gemacht haben. Und ja, wir wollen in Stuttgart den ersten Wildbaker Store eröffnen und sind jetzt auch so konkret schon, dass wir quasi eine Baustelle haben von unserem Standort. Und da geht's jetzt Ende November hoffentlich richtig los. Die Planungen laufen. Und ja, wir sind in der Stadt, in Stuttgart und freuen uns, dass wir da richtig geiles Brot backen können und auch noch vieles mehr. Und Jörg, vielleicht willst auch du noch ein bisschen was zum Konzept sagen, weil spannenderweise sind wir das heute ja auch schon mal gefragt worden.
Ja, aber das, was ich heute gesagt habe, kann ich nicht wiederholen. Ja, nee, ist in der Tat so, dass wir schon den lang gehegten Traum haben, mal irgendwie Wildbakers auch als Brot erhältlich zu machen, nicht nur als die Unterhaltungs- und Eventnummer, die wir bisher gemacht haben. Und wir haben jetzt eben für Stuttgart vor, mit einer transparenten, offenen Backstube, einem jungen Konzept, mit traditionellen Rezepten und innovativen Kreationen und vor allem so unter dem Arbeitsbegriff Bread and Pastry wollen wir da an einer sehr prominenten Stelle, wollen wir nicht, machen wir jetzt eine Bäckerei auf. Das ist in absehbarer Zeit, weitere Infos folgen dann noch. Aber da stecken wir gerade viel Arbeit und viel Herzblut rein und ja, kosten uns auch so ein paar schlaflose Nächte, habe ich so das Gefühl.
Auf jeden Fall. Aber ja, das war jetzt einfach an der Zeit und ich glaube, den Standort, den wir da jetzt gewonnen haben oder den wir da jetzt gefunden haben, der hat so die letzten paar Prozentpunkte dann dazu beigetragen, dass Jörg und ich gesagt haben, jetzt oder nie. Und ja, ich glaube, ihr dürft euch freuen. Wir nehmen euch mit auf dieser Reise. Wir wollen euch hautnah mitnehmen, wenn es was Neues gibt, wenn es was Neues zu berichten gibt. Es geht im Moment gerade darum, die letzten Details zu klären, damit der Ladenbau und die Umbauarbeiten vonstatten gehen können. Und wenn es dann, sagen wir, in die Detailarbeit geht, was die Gebäcke angeht, können wir euch natürlich auch hautnah mitnehmen und ja, letztendlich euch immer auf dem aktuellen Stand halten.
Alright, ich denke, ihr seht, bei uns ist gerade relativ viel los. Die Woche steht auch noch einiges an. Dazu in der nächsten Folge dann aber mehr. Da haben wir ein relativ tough und eng getaktetes Programm. Johannes, lass uns schnell switchen zum Backhack, weil wir haben gesagt, diesmal würden wir deinen Backhack gern vor mein Rezept stellen, weil nämlich dein Backhack ein elementarer Teil dieses Rezepts dann darstellt.
Sehr gut. Dann würde ich sagen, lege ich damit los. Und wir wollen uns heute mit dem Thema der Frischhaltung auseinandersetzen. Und hier gibt es drei Formen, die relativ häufig in unterschiedlichsten Rezeptformen vorkommen, aber meines Erachtens trotz allem, dass man ja wahrscheinlich schon eigentlich alle drei Formen gehört hat, sie so ein bisschen erklärungsbedürftig sind und ja vielleicht einfach auch so ein bisschen den Einsatzgebiet mal mit auf den Weg geben wollen, wo man sie denn so gezielt einsetzt. Und zwar geht es um das Quellstück, das Brühstück und das Kochstück. Und hier wollen wir einmal ganz kurz eintauchen, was so die Unterschiede sind und wollen mit dem Quellstück beginnen. das Quellstück ist eigentlich, sag ich mal so, ja, der Klassiker, wenn es darum geht, ein Saatenbrot herzustellen zum Beispiel. Also alle Ölsaaten wie Sesam, Sonnenblumenkerne, Leinsaat, Kürbiskerne und so weiter haben alle ein entsprechendes Quellvermögen und das sättigen wir eben über ein sogenanntes Quellstück. Das heißt, wir weichen die Saaten über Nacht in Wasser ein, damit sie eben das Wasser dann auch im fertigen Gebäck wieder abgeben können und nicht umgekehrt die Feuchtigkeit sich aus der Krume ziehen. Bei diesem klassischen Saatenkochstück empfehlen wir auch immer, die Saaten anzurösten. Also das kann man super in der Pfanne machen oder auf einem Backblech. Braucht kein zusätzliches Öl dazu, weil das ja Ölsaaten sind. Und ja, man sollte halt nur, sage ich mal, immer an der Pfanne stehen bleiben, wenn es eben anfängt leicht zu duften oder wenn die Saaten, das Sesam, etwas Farbe bekommt. Weil wenn es dann mal losgeht, geht es doch relativ schnell. Und hier muss man halt ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu dunkel wird, weil dann tut man diesen Effekt, den wir da eigentlich reinbringen wollen, auch wieder so ein bisschen verfälschen. Denn wenn es zu dunkel geröstet ist, wird das Ganze bitter. Aber wir wollen eigentlich immer goldbraune Röstungen, weil dann bekommen wir ein herrliches, aromatisches, nussiges Aroma in unsere Saaten rein, die dann einfach herrlich riechen, herrlich schmecken und dann vor allen Dingen das Ganze auch auf das Brot duplizieren. Das Zweite, was wir beäugen wollen, ist das sogenannte Brühstück. Wie das Ganze auch schon heißt, überbrühen wir hier etwas. Also das heißt, wir arbeiten mit kochendem Wasser. Das Brühstück selber empfehlen wir eigentlich immer auch ein Stück weit einzusetzen, wenn es auch darum geht, das überbrühte Gut etwas weicher zu garen. Also ich glaube, das klassische oder der klassische Einsatzbereich für ein Brühstück ist so ein schönes Schrotbrot, ein schönes rheinisches Schrotbrot vielleicht auch. Hier geht man ja oftmals den Weg, dass man unterschiedliche Schrote einsetzt, also einen mittleren Schrot, einen feinen Schrot und einen groben Schrot. Und hier ist halt eben so, dass man den groben Schrot zu einem Brühstück verarbeiten würde, einfach dass nachher im fertigen Gebäck diese groben Schrotanteile angenehm zu kauen sind. Den mittleren Schrot würden wir immer zum Sauerteig verarbeiten, weil wir einfach hier nochmal mehr Schalenanteile haben, die wir auch über Nacht aufquellen und noch mehr Geschmack aus dem Ganzen rausholen können. Und der feine Schrot wäre eben dann die Schrotung, den Schrot, den wir nehmen würden, zum Hauptteig bereiten. Last but not least kommt da das Kochstück noch. Und ich meine, das Kochstück ist ja auch ein Teil von deiner Rezeptur.
Ja.
Oder hast du ein Frühstück drin, ein Kochstück?
Kochstück und Quellstück.
Okay. Und das Kochstück selber ist dann wiederum von der Herstellungsweise nochmal ein bisschen anders. Wir müssen auch in dem Fall wieder Wasser aufkochen. Allerdings geben wir dann das Mehl oder den Schrot oder Grieß dem kochenden Wasser bei, unterrühren und kochen das Ganze dann auch noch einmal auf. Bei der ganzen Geschichte geht es schlicht und ergreifend darum, dass wir die Stärke zum Verkleistern bringen wollen. Also das heißt, wir kochen mehr oder weniger einen Getreidebrei. Und dieser Getreidebrei, der sorgt tatsächlich am Ende vom Tag für eine wunderbare natürliche Frischhaltung. Auch einer der stärksten Frischhalter, die wir einsetzen können, weil wir eben vor dem Backprozess schon reichlich Wasser binden können. Und es ist tatsächlich so, um das Ganze noch ein bisschen besser zu verstehen, warum das so gut ist, sollte man einfach wissen, was passiert, wenn das Brot altert. Ja, bei der Brotalterung reden wir ja von der Retrogradation und hier gibt die Stärke schlicht und ergreifend auch Wasser wieder frei, welches dann ja letztendlich verdunstet und dann unser Brot eben langsam anfängt auszutrocknen. Deswegen ist einfach eine kräftige Kruste sehr wichtig, dass die Feuchtigkeit drinnen bleibt. Aber schlicht und ergreifend oder vereinfacht erklärt ist es nun mal so, wenn wir ein Kochstück dann einsetzen, haben wir die Situation, dass diese verkleisterte Stärke, die wir im Kochstück schon haben, im Ofen ein zweites Mal verkleistert wird und wir dadurch einfach eine verzögerte Brot- oder einen verzögerten Brotalterungsprozess haben, somit eine längere Frischhaltung, weil eben diese Stärke das Wasser deutlich länger bindet und halten kann, wie wenn es nur einmal verkleistert.
Ja, Johannes, danke.
Vielleicht schön, noch ganz kurz. Noch kurz zur Erklärung, also das Kochstück hier noch die Empfehlung, wenn ihr es am selben Tag verarbeiten wollt, ist von uns immer der Tipp, dass man es vielleicht auf so ein Backblech ausstreicht, damit es schneller auskühlt, aber tendenziell wäre es also immer besser, wenn man es am Vortag macht. So, jetzt bin ich aber durch.
Ja, nochmal danke, Johannes, an dieser Stelle. Stark, wenn es mal mit der Bäckerei nichts mehr ist, dann wird dich Bernd Kütscher in der Akademie Weinheim gerne als Fachlehrer verpflichten.
Genau. Entweder Fachlehrer oder Türöffner, oder?
Da gibt es eine besondere Geschichte dazu. Haben wir die nicht schon mal gespoilert hier im Podcast, wie du Türen aufmachst in Weinheim?
Doch, das haben wir schon mal erzählt. Okay, ich stolper da immer über den nicht mehr vorhandenen Teppich und fall dagegen.
Naja, also, wir haben passend zur jetzigen Jahreszeit zur Wiesen und zum Wasen, in der ja reichlich Bier getrunken wird, haben wir uns überlegt, da wäre doch auch mal ein Bierbrot ein schönes Rezept. Und da haben wir eins gefunden in unserem Archiv, und zwar sogar ein Biertreberbrot. Dafür machen wir erstmal ein Kochstück aus Hartweizengrieß und Wasser, wie es der Johannes gerade beschrieben hat. Am besten am Vortag. Ebenso einen Vorteig aus Weizenmehl, Wasser und Weizenmehl, Hefe und Bier. Das ist schon mal die Besonderheit, dass hier einfach eine andere Aromakomponente reinkommt, ein anderer Geschmack reinkommt. Und dann machen wir ein Quellstück, und das sind nämlich zwei Zutaten, die ich immer geil finde, nämlich geröschte Semmelbrösel. Ich glaube, wir haben es schon oft erzählt, dass Semmelbrösel oder getrocknetes Rückbrot, wenn man das noch anröstet, dass es wirklich einfach den Geschmack maximal verbessert vom Brot. Dass einfach Röstaromen ins Brotinnere kommen, das ist einfach der Gamechanger beim Geschmack. Und aber auch eine Zutat, die vielleicht weniger bekannt ist, und zwar der Biertreber. Also Biertreber ist quasi der Rückstand des Getreidekorns, der bei der Bierherstellung dann überbleibt. Und gibt so einen malzigen Geschmack ins Brot, den ich sehr angenehm finde. Vom Kaueindruck her hat es ein bisschen was Vollkornartiges. Also man darf es nicht überdosieren, finde ich, sonst ist es unangenehm. Aber eben diese Biertreber, die kriegt man in der Brauerei als Abfallprodukt. Man kann es auch online mittlerweile bestellen. Ansonsten, wer es gar nicht zur Verfügung hat, auch dafür haben wir eine Alternative im Rezept genannt. Und aus diesen drei Vorstufen machen wir dann einen Hauptteig aus Weizenmehl, Roggenmehl, Weizenvollkornmehl und dann noch Besonderheit eben gegarte, mehlig kochende Kartoffeln, die wir dem Teig noch beigeben. Und das gibt ein richtig schön großes Brot von einem Gesamtgewicht von nach dem Backen von 1,3 Kilo. Das heißt, wir machen erstmal den Teig, klassisch alles wie gehabt mit dem Fenstertest, haben wir ausreichend oft schon erklärt. Und dann wird der ganze Teig über Nacht kaltgestellt. Und am nächsten Tag bereiten wir da einen relativ großen Brotleib draus vor, den wir in der Bobmer so ein, helf mir schnell, Hannes, ein Penningrohr, Gärkörbchen, wo man den aufgenässt, weil der von der Konsistenz ja doch weich ist. Also braucht man schon auf jeden Fall ein Gärkörbchen, sonst verläuft einem dieser Teig. Aufgehen lassen, drehen und abbacken. Und wichtig hier ist halt einfach, so ein Brot, das muss auch kräftig gebacken sein. Das braucht nachher Kruste, damit es schmeckt. Und wie gesagt, ist dann nachher ein ordentlicher Brummer mit 1,3 Kilo und wie ich finde, eins der leckersten Bierbrote, die ich je gesehen habe und gegessen habe, weil ich finde, bei Bier haben wir immer das Problem, den Geschmack vom Bier nachher im Brot wiederzufinden. Das ist tricky, gell, Johannes? Da haben wir uns schon oft mit beschäftigt, mit der Nummer.
Sehr. Ja, und hier funktioniert das Thema mit dem Treber nun mal einfach am besten.
Alright, ich würde sagen, das Rezept, wie immer, packen wir euch in die Shownotes zum Nachbacken. Freuen uns auch über Feedback, ob es geklappt hat, ob es gebacken habt und natürlich auch, ob es oder wie es euch geschmeckt hat. Und dann würde ich sagen, machen wir nahtlos weiter, weil der Daniel gibt mir schon ein Signal, dass wir hier schon relativ in Time heute sind.
Nein, das hast du missgedeutet. Ich habe es geschüttelt, weil ich meinen 12-jährigen Glenfiddich bei 10 Grad trinken muss, dass dein Bier kalt ist.
Ich habe mal eine Frage. Wie warm muss denn der Glenfiddich sein, damit er ideal schmeckt?
Zimmertemperatur. Also
warum stellst du dich denn auf den Kühlschrank einfach raus? Keine Ahnung, gell? Gute Frage. Okay. Also ich denke, das war so ein Ausflug in die Welt des Bieres. Johannes, ich habe hier in meinem Agenda noch stehen, dass wir an dieser Stelle auch immer eine Wildbaggers-Story erzählen. Und jetzt würde ich dich einfach mal fragen, ob dir die gleiche Geschichte im Kopf rumgeht wie mir, wenn ich jetzt die Begriffe droppe. Festzelt, Bier, Anisbrötchen.
Kulmbacher
Bier. Wir haben ein Match. Was sagst du?
Ja, wir haben ein Match.
Ja, dann hau mal diese Wildbagger-Story raus. Die ist nämlich schon, ich kann dir sagen, ich weiß auch, aus welchem Jahr die ist sogar. Die ist aus 2011.
2011?
Mhm. I know it for sure.
Wahnsinn. Warte, das war doch auch da, wo hier vom, wie hieß der, von Roy Black, der Sohn in diesem, in dem Kulmbach ersoffen ist, oder wie war das?
Das weiß ich nicht mehr.
Oder wie weiß ich nicht mehr.
Nee. Wirklich, ich habe auf ganz dünnem Eis. Also Hannes und ich waren mal eingeladen auf der Kulmbacher Bierwoche, das ist auch so eine, wie erkläre ich das, einfach auch Festzelt, Feier, geht auch in der Tat dann eine ganze Woche. Da waren wir schon mehrfach, aber auf jeden Fall damals zum ersten Mal, ich weiß noch, es war unfassbar warm. Und genau in diesem Jahr kam auch dieses Rauchverbot. Also andersrum, das Rauchverbot gab es schon, aber ich glaube, es wurde durchgesetzt in bayerischen Festzelten. Und wir waren dort am 31. August und auf den 1. September hat dieses Rauchverbot gegriffen. Und dann durfte man nur bis um 12 Uhr im Festzelt rauchen und ab 12 Uhr war Rauchverbot. Also im gleichen Zelt. Ne?
Das stimmt. Zusagen.
Und Johannes, ich erinnere mich daran, als wir haben da auch ein paar Maß getrunken und dann hatten wir noch so eine spannende Begegnung mit so einem Arnesbrötchen. Aber das kannst du jetzt mal noch erzählen.
Ja, wir waren ja dann, ihr kennt ja das sicherlich, wenn man dann so ein paar Maß getrunken hat und ja, wenn dann so der Abend voranschreitet, dann kriegt man ja nochmal so den zweiten Hunger. Und wir haben uns da halt dann so eine genüssliche Bratwurst rausgesucht. Also die Wurst sah ja, die Wurst war super lecker und sah auch grandios aus, aber das wurde dann in so einem Anisbrötchen serviert, was das Ganze dann so etwas schwierig gestaltet hat, muss man sagen.
Also uns wurde einfach speiübel. Ja, also es lag sicherlich am Anisbrötchen.
Und was mir auch einfällt, die Kulmbacher Bierwoche, also die Veranstaltung, das Zelt, das stand im ersten Besuch doch noch in der Innenstadt. Das war doch ja. Dann bei dem zweiten und dritten Besuch an einer anderen Location, oder?
Boah, weiß ich es nicht mehr. Das kann ich nicht mehr bejahen und auch nicht mehr verneinen. Und Fairness halber muss ich sagen, dass alle meine Besuche und Erinnerungen daran sehr schwammig sind.
Oh, das liegt an den Anisbrötchen, an den berauschenden.
Ja, das liegt wahrscheinlich an den ätherischen Ölen, die im Anis drin sind. Das liegen. Okay, damit die Wildberger Story des Anisbrötchen gelüftet. Hannes, danke dir schon vor dieser, also 2011, überleg mal, vor 13 Jahren haben wir schon so schöne Erlebnisse sammeln dürfen. Kommen wir zur Rubrik 5 schnelle Fragen. Seid ihr alle ready? Ich sage immer 5 schnelle Fragen, weil wir es einfach mal bei Gemischtes Hack geklaut haben, aber es sind eigentlich nur 3 schnelle Fragen.
Okay, ich hab echt eine gute Frage, die ich mal an den Jörg rüberwerfen würde.
Okay.
Oder mache ich dann unsere Reihenfolge kaputt?
Wir wechseln die wöchentlich.
Okay, also würde ich doch mal starten, Jörg. Ich weiß ja, du bist ein Mann, der eigentlich alles weiß. Aber die Frage wäre doch einfach mal, von was hast du überhaupt gar keine Ahnung? Also ich wüsste jetzt sogar sofort was, aber ich bin gespannt, was du sagst.
Wovon ich überhaupt keine Ahnung habe?
Ja, wovon hast du überhaupt gar keine Ahnung?
Ich glaube, da gibt es eine Menge Sachen, wo ich überhaupt keine Ahnung habe.
Ja, aber das sind wenige Dinge, glaube ich. Nee, Daniel, würde dir spontan was einfallen? Von was hatte Jörg überhaupt gar keine Ahnung?
Aus meiner Sicht von Mode, aber da würde er mir widersprechen.
Ja gut, das kann ich mir sagen. Also das ist geil, dass er das sagt.
Ja, ich möchte dazu sagen, Dani hockt hier mir gegenüber. Also heute geht's. Er hat natürlich mal wieder nur Hausschuhe an. Sein einer Socken hat ein Loch drin. Ich sehe seinen großen Zeh mir quasi entgegen sich räkeln. Dann hat er eine graue Hose an, das geht auch noch. Und dann hat er so ein grünes Polo, mal wieder von der Motorpresse. Ich glaube, die hast du irgendwie im Einwegschubfach zur Verfügung. Aber das ist auch kein so schönes Grün, das ist einfach wieder so ein, weiß ich, ich lag mit weißem Polo in der grünen Wiese grün. Und von dem vernuschelten Haarschnitt und dem komischen Bart will ich gar nicht anfangen. Aber gut.
Aber du hast ja keine Ahnung von Mode.
Ich hab keine Ahnung vom Mund. Aber wenn wir mal zurückkommen von Dingen, wo ich keine Ahnung habe, wo ich mich manchmal auch so ärgere, dass ich davon keine Ahnung habe. So, lass mich mal ganz kurz überlegen. Also guck mal, ich gucke zum Beispiel richtig gerne Sport. So, aber zum Beispiel, ich bringe immer diese Regeln durcheinander, so Basketball, Handball, Wasser, 7 Meter und Standschritt. Und da, also ich würde mich da echt gern besser auskennen.
Ja, aber du hast ja nicht gar keine Ahnung. Also da bist du ja nicht lost.
Okay, dann lass mich nochmal überlegen, ob ich überhaupt keine Ahnung.
Aber ganz ehrlich, das Spannende ist jetzt, dass ich habe ja gesagt, ich weiß, wovon du gar keine Ahnung hast.
Ja.
American Football.
Das stimmt gar nicht, weil, also das ist ja lustigerweise in der Tat so, habe ich mir auch überlegt, aber ich war ja mit dem Dani, das war ja ein Danis letztjähriges Geburtstagsgeschenk, waren wir ja bei den Stuttgart Searches und die hatten dann echt noch so eine Erklärrunde, wie das so, also nochmal, ich kann nicht so einen Football-Podcast hören und verstehe, von was die reden, das kann ich nicht. Aber ich habe zum Beispiel dieses Grundprinzip Offense, Defense, wie viele Yards die machen müssen und so, das habe ich schon gerafft. Also so, deswegen so gar keine Ahnung würde hier auch nicht stimmen.
Ja, das ist
wegen, wovon habe ich überhaupt keine Ahnung? Portugiesisch, ich kann kein Wort Portugiesisch. Außer Pastai de Nata. Okay, gilt es als beantwortet für dich, Johannes?
Ja, der Mann, der alles weiß, ich weiß schon.
Ja, Universalgelehrter.
Ja, Daniel, welche Abkürzung benutzt du denn regelmäßig? Außer HDL. Weißt du, weil du früher bei SMS jeden Buchstaben bezahlt hast? Das ist der HDL abgekürzt.
Das stimmt. Wir mussten richtig, richtig Buchstaben und Texte sparen früher. Also da kamen kryptische Sachen zusammen.
Ja, da gab es doch irgendwie 168 Zeichen oder so in so einer SMS. Ne? Also, welche Abkürzung benutzt du regelmäßig?
Ich benutze in E-Mails sehr gerne oder im Chat sehr gerne IDR, also in der Regel. Das ist furchtbar zum Lesen, aber ich habe keine Ahnung, warum ich zu faul bin, das grundsätzlich auszuschreiben. Ansonsten, ich mache kein MFG oder sowas, aber in der Regel mache ich sehr gerne, tatsächlich.
Spannend, ich schreibe in der Regel, habe ich, glaube ich, oh Gott.
Ich finde auch die meisten, ich könnte sagen, was...
Nein, I, klein D, groß R.
Ah ja, Idee, ja.
Ja. Ich könnte aber sagen, was die für mich am häufigsten genutzte Abkürzung derzeit, also wirklich das gerade derzeit ultimativ präsente Abkürzung, die mir richtig auf den Sack geht, ist das Wort KI. Kann ich nicht mehr hören. Oder? Das ist doch so omnipräsent.
Es wird halt auch für alles verwendet, was einfach früher ein stinknormaler Algorithmus oder Programm war, ist heute automatisch sofort irgendwie mit KI.
Genau, ich würde mir manchmal so eine EI wünschen, weißt du, eine echte Intelligenz von manchen Leuten, da hätte man deutlich gewonnen. Okay, Daniel, in dem Fall bist du jetzt dran.
Ja, Hannes, was war deine letzte gute Tat?
Puh, da muss man jetzt zurück. Also, ich kenne seit 2008 und da fällt mir jetzt nichts ein.
Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Also,
wie viel Geld hast du am Sonntag in Spendenkessel getan in der Kirche?
Da sind drei Fehler drin.
Ich bin tatsächlich jemand, der da sehr gerne die Vereine unterstützt mit solchen Aktionen. Also, wir machen jetzt wieder eine Spendenaktion für unseren Faschingsverein und. Ja, in der Tat. Also ich würde behaupten, meine letzte gute Tat hatte was mit einer Mitarbeiterin zu tun, der es überhaupt gar nicht gut ging und jetzt die auf mein Anraten, ja, wie drücke ich das jetzt richtig aus, wahrscheinlich jetzt so die nächsten 9 Monate ausfallen wird, sage ich mal so. Das hat auch nichts mit mir zu tun.
Das wird aber auch so schwammig formuliert, dass es unfassbar viel Interpretationsspielraum
hat. Ja, das ist doch okay, das können wir so stehen lassen.
Okay, ja, ich glaube, besser wird es nicht heute. Heute ist einfach ein bisschen der Wurm drin, Jungs. Ich würde sagen, wir beenden das mit dieser Nummer. 3 schnelle Fragen, Hannes, seiner 9-monatigen guten Tat. Und würde sagen, heute ist ja wir nehmen heute auf am 30., richtig? Ja. Das heißt, die Folge geht morgen frisch direkt raus, weil am 1., wisst ihr ja, da ist immer hart rein, weich raus. Nein, andersrum, weich rein, hart raus Tag. Und am 15. natürlich auch. Das heißt, wir wollen im gewohnt ausgemachten Turnus bleiben, geben uns Mühe, die Folgen auch zu machen und aufzunehmen. Heute war ein großer Schritt nach vorne, weil es technisch heute echt erstmal mit kurzen Anlaufschwierigkeiten, aber jetzt doch ganz gut funktioniert hat. Und deswegen bin ich zuversichtlich, dass wir da jetzt in Time bleiben. Lieber Johannes, magst du dich...
Ja, wenn es rund läuft, können wir im nächsten Podcast von der Wiesen und vom Vasen berichten.
Oh, stimmt, ja. Der nächsten Podcast ist quasi das Wiesen-Vasen-Doppel-Special. Und ich werde höchstpersönlich dafür sorgen, dass ich mir ein Eiskübel mitbringe, dass mein Bier endlich mal trinkbare Temperaturen hat. So, Johannes, mach du die Abmoderation. Ich sag danke und ciao.
So, liebe Leute draußen, also ihr seid mit dabei auf unserer Reise, den ersten Wildbaker Store zu gründen, und wir freuen uns jetzt schon, euch nächstes Mal von der Wiesen und vom Wasen zu berichten. Welchen Unterschied sehen die Wildbakers da? Bis dahin, alles Gute euch, lasst es euch gut gehen, viele Grüße nach draußen, eure Wildbaker.